Wir haben heute Nachmittag das Thema die Herrschaft Jesu Christi im Leben des Gläubigen. Wir werden dazu am Anfang zwei Verse aus der Apostelgeschichte 22 lesen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich gleich noch herzlich bedanken für die schöne Zeit bei Ihnen hier. Das ist unser letztes Zusammenkommen in dieser Reihe. Und ich werde morgen weiterreisen in Richtung Halle Westfalen, Bielefeld, Augustdorf. Ich habe da noch Dienste in zwei Gemeinden und bin auch dankbar, wenn Sie im Gebet dran denken. Vielen Dank für alle Gebete bis jetzt und auch für das Miteinander, für die Gespräche, für die schöne Zeit. Das habe ich wirklich genießen dürfen. Also, Apostelgeschichte 22, Vers 8. Wer bist du, Herr? Es geht hier um Saul. Der Herr Jesus fragt ihn: Was verfolgst du mich? Und er antwortet: Wer bist du, Herr? Und die zweite Frage, die Saulus gestellt hat, Vers 10. Ich sagte: Was soll ich tun, Herr? Zweimal kommt hier das Wort Herr vor. Zuerst: Wer bist du, Herr? Und dann: Was soll ich tun, Herr? Das sind die zwei existenziellen Fragen des Menschen. Zuerst muss der Mensch verstehen, wer ist der Herr? Und dann ist die nächste Frage: Was willst du, dass ich tue, Herr? Hier ist ein Mensch und der Anfang seines Lebens mit dem Herrn. Und er fragt: Was soll ich tun, Herr? Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Herrn und wir brauchen einen Helfer. Gott ist ein Herr und ein Helfer. In Johannes Kapitel 1, wenn ich mit Menschen die Bibel lese, hin und wieder hatte ich so evangelistische Bibelkreise und wir haben immer wieder Johannes Evangelium gelesen. Und in Johannes 1 steht in Vers 12 dieser bekannte Vers: So viele ihn aufnahmen oder annahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann frage ich die Leute: Was heißt annehmen? Annehmen als was? Der Zusammenhang macht es klar. So viele ihn annahmen. Vorher war die Rede in Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 3, alles entstand durch ihn. Ohne ihn entstand auch nicht eines, das entstanden ist. Also er ist der Schöpfer, dem alles gehört. Und in Vers 11 lesen wir: Er kam in das Eigene. Er kam in das Eigene. Ihm gehört alles. Er kam in sein Eigentum. Er ist der, der alles gemacht hat. Und er kam in sein Eigentum. Er kam in seine Schöpfung herein. Und dort sogar noch zu einem besonderen Volk. Aber er kam in sein Eigentum. Er ist der Herr, der Besitzer der ganzen Schöpfung. Im Psalm 24 lesen wir, dass Gott alles gehört. Dort heißt es, Psalm 24, Vers 1, wenn ich das kurz lesen darf, da heißt es: Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, also alles, was drauf ist. Wenn dem Herrn die Erde gehört, dann gehören ihm auch alle Menschen, die drauf sind. Und er hat alles gemacht, und er kam in sein Eigentum. Also dann frage ich die Leute: Wem gehörst du? Und sagte: Ja, nach diesem Vers gehöre ich Gott. Okay? Und dann heißt es: So viele ihn aber annahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Annehmen als was? Ja, als das, was er ist. Als der Besitzer von Himmel und Erde und als der Besitzer des Menschen. Also Annahme als den Eigentumsherrn, als den Besitzer. Wenn ich ihn annehme, heißt es, ich ihn annehme als den Herrn, dem alles gehört. Also Jesus Christus anzunehmen bedeutet, seine Herrschaft persönlich über sich selber anzuerkennen, über uns anzuerkennen. Und wir möchten heute ein bisschen über diese Herrschaft nachdenken. Dabei wollen wir nicht vergessen, wer dieser Herr ist. Es ist der Herr, der uns liebt, der alles gegeben hat für uns. Und dieser Herr hat gesagt in Johannes 15, das ist der nächste Vers, Johannes 15, Vers 15, dieser Herr hat gesagt zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Bei ihnen steht vielleicht Knechte, aber das griechische Wort hier heißt Doulos und Doulos ist ein Sklave, ein Leibeigener. Also ich nenne euch nicht mehr Sklaven, weil der Sklave nicht weiß, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich bei meinem Vater hörte, euch kundgetan habe. Also obwohl der Herr Jesus hier sagt, dass er sie nicht mehr Sklaven nennt, sondern seine Freunde, ist es doch klar, dass seine Jünger ihn so verstanden haben, dass Christus damit nicht meinte, dass sie nun keine Sklaven mehr sind. Sie haben sich nämlich sehr wohl als Sklaven verstanden. Auch wenn er sie nicht Sklaven nannte, haben sie sich doch als seine Sklaven verstanden. Sie sprechen ihn weiterhin an als Herr, auch später in der Apostelgeschichte. Immer wieder, sie nennen ihn Herr. Ein Sklave in der damaligen Zeit nannte den er unterordnet war, den Meister, den nannte er Kyrios, Herr. Und er war sein Leibeigener. Sie haben also nicht Jesus als Freund oder als Kollege oder als guten Kumpel angesprochen, sondern sie haben ihn als Herrn angesprochen. Das war ihnen klar. Auch Paulus, wenn wir das, die Briefe lesen, im Römer 1, Vers 1, Sie müssen das nicht aufschlagen, aber in Römer 1, Vers 1 sagt Paulus, stellt er sich vor, Paulus, Sklave Jesu Christi. In Philipper 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi. In Titus 1, Vers 1, Paulus, Sklave Gottes, Apostel Jesu Christi. Jakobus 1, Vers 1, Jakobus auch, Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. 2. Petrus 1, Vers 1, Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi. Judas auch, Judas 1, Vers 1, Judas, Sklave Jesu Christi. An den Briefanfängen lesen wir das also sehr oft und die Apostel haben das betont, dass sie Sklaven Jesu Christi sind. Was der Herr Jesus hier in Johannes 15 den Jüngern sagen wollte und zeigte, war, ihr seid viel mehr wert als Sklaven. Ihr seid mir nicht einfach nur leibeigene Sklaven, ihr seid Freunde für mich. Ich tue euch mein Herz kund. Ich habe eine Beziehung der Liebe zu euch, wie man sie nur zu Freunden hat. Auch alle seine Nachfolger, auch uns nennt der Herr seine Freunde. Dennoch bleibt er der Herr. Also wir nennen ihn Herrn und er nennt uns seine Freunde. Petrus sagte mal in 1. Petrus 2, Vers 16, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes leben wir. Das heißt also, die Christen haben sich ganz klar als Sklaven Gottes verstanden. Nicht nur die Apostel, auch die anderen. Petrus hat also auch die Christen von damals angesprochen und sie haben sich auch als solche Sklaven Gottes verstanden. Auch in der Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Bei ihnen steht Knechte und Luther hat das so übersetzt, damals war ein Knecht, hat man auch verstanden, was ein Knecht ist und das hatte die gleiche Bedeutung wie Sklave. Übrigens, wenn wir Sklave hören, das klingt das manchmal bei uns negativ in den Ohren und dann denken wir an Peitschenhiebe. Aber die Sklaven waren nicht einfach nur Leute, die durchgepeitscht wurden. Es gab im Griechentum gab es ganz gebildete Sklaven, die waren dann die Lehrer, die Lehrer der Kinder im Haus. Das waren auch Sklaven, aber die wurden nicht durchgepeitscht. Das waren geehrte Leute im Hause. Die hießen auch Pädagogos, Pädagogen. Ja? Also was wir heute als Lehrer oder Pädagogen nennen, Erzieher. So gab es ganz verschiedene Sklaven. In der Christenheit wird die praktische Herrschaft Jesu Christi heute oft leider geleugnet. Und das äußert sich zum Beispiel darin, dass man nicht bei jeder Entscheidung fragt, was eigentlich der Herr will, dass man tue. Aber das ist so gedacht. Gott weiß schon, wer er ist, und er weiß auch, wie die Beziehung aussehen sollte zu ihm, der uns so sehr liebt. Wir sind seine Sklaven, die ihm allzeit fragen, Herr, was willst du, dass wir tun? Wie Paulus, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Heute singt man oft in Liedern, ich habe das festgestellt, ich weiß nicht, ob Sie das auch festgestellt haben, aber es gibt heute Lieder, da wird einfach Jesus so besungen, Jesus, wir warten auf dich, Jesus, wir lieben dich und wir sehen auf dich. Und da wird Jesus im Gebet angesprochen, einfach nur als Jesus. Da habe ich mal geschaut, ob das in der Bibel auch so ist, und ich habe keine einzige Stelle gefunden, wo der erhöhte Herr im Gebet einfach nur mit Jesus angesprochen wurde. Es wurde, wenn gebetet wurde er Herr Jesus genannt oder Herr, zum Beispiel Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Oder in der Offenbarung, Herr Jesus, komme bald. Ja. Der wird immer mit einem besonderen Ehrfurcht genannt. Ich habe das gemerkt, dass in manchen Kreisen vergisst man, wer der Herr ist. Oft wird in den Gebeten gedankenlos Herr, das Wort Herr wiederholt, so oft, dass man gar nicht mehr daran denkt, wer er ist. Ich kann mich erinnern, ich habe den Bruder Herbert Janssen, den ich sehr, sehr schätze und mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe. Ich habe ihn beobachtet, wenn er gebetet hat, da hat er gebetet, Herr, und da war Pause und ich dachte, was macht er jetzt? Er spricht nicht weiter. Und dann sprach er weiter. Warum macht er eine Pause nach dem Wort Herr? Nicht, weil er nachgedacht hat, was er jetzt sagen soll, sondern ich habe das beobachtet, das hat er mehrmals gemacht, weil er sich bewusst werden wollte, wer der ist, mit dem er jetzt gerade spricht. Herr. Die Bibel sagt, dass wir also Sklaven sind. In der Bibel gab es ja auch solche Sklavennamen. Die Sklaven waren die hat man oft mit Nummern genannt. Der Sklave Secundus zum Beispiel, das ist der Sklave Nummer 2. Und da gab es einen Tertius, auch im Römerbrief, das ist der Sklave Nummer 3. Und da gab es einen Quartus, das war der Sklave Nummer 4. Das sind lateinische Namen. Hier im Römerbrief kann man die nachlesen. Also da waren Sklaven, die haben sich bekehrt und die hießen einfach so. Secundus, Tertius, Quartus. Sklave Nummer 5, komm her. Sklave Nummer 6, mach das. Sklave Nummer 7, du gehst dorthin. Das war einfach durchnummeriert. Gott macht das nicht so. Gott gibt uns einen Namen und er nennt uns mit Namen. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du gehörst mir, du bist mein. Ich möchte heute mit uns einige Punkte durchgehen über den Sklaven. Erster Punkt. Ich habe mal versucht, mal zu schauen, was die Bibel über den Sklaven sagt und das dann anwenden auf meine Beziehung zu Jesus Christus. Erster Punkt, ein Sklave weiß, dass sein Leib und alles, was er hat, nicht ihm selbst gehört, sondern seinem Herrn. Ein Sklave war ein Leibeigener seines Herrn. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann der Sklave von zwei Herren gleichzeitig sein. Das geht nicht, weil der Sklave gehört dem Herrn. Und wenn es jetzt zwei Herren sind, der Sklave, entweder gehört er dem oder er gehört dem. Er kann, und jeder, wenn er zwei Herren hätte, dann würde der eine Herr was sagen, er soll was tun. Der andere Herr würde sagen, er soll was tun. Er kann sie nicht zerreißen. Ja, niemand kann zwei Herren Sklave sein, Sklave von zwei Herren sein. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird sich zu dem einen halten und den anderen verachten. Matthäus 6, Vers 24. Das ist dieser Vers, den ich zitiert habe. Der Herr hat ein Besitzrecht über seinen Sklaven. Übrigens, der Herr Jesus hat ein dreifaches Besitzrecht über seine Kinder, über seine Nachfolger. Erstens ist er der Schöpfer, er hat alle geschaffen. Johannes 1, haben wir gelesen. Zweitens ist er der Erlöser, er hat uns alle gekauft. Und drittens, nachdem er uns gekauft hat, er ist der Bewahrer. Er erhält uns geistlich am Leben. Also der Herr hat ein dreifaches Besitzrecht über jeden Menschen. Die Leviten im Alten Testament, da gab es eine Klasse von Menschen, das waren die Leviten. Von den Leviten heißt es, sie sollten dem Herrn gehören. Das war ja so, die Leviten waren ja, ich muss es so erklären, in Israel war das so, der Erstgeborene, immer der Erstgeborene in der Familie gehört dem Herrn. Und die Erstgeborenen sollten jetzt ein Lösegeld bezahlen für ihr Leben. In 2. Mose 30, Vers 12, wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israel aufnimmst nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung ein jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie komme. Also hier ist, bei der Musterung musste man einen halben Schekel Silber zahlen. Aber, und dann heißt es, aber die Erstgeborenen, die gehören dem Herrn. In 2. Mose 13, Vers 1 und 2, Jahwe redete zu Mose und sagte, heilige mir alle Erstgeborenen, alles, was den Mutterschoß durchbricht, unter den Söhnen Israels, an den Menschen und an Vieh, es gehört mir. 2. Mose 22, Vers 28, dasselbe. Den Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben. 4. Mose 3, Vers 13, mein ist alle Erstgeburt, also mir gehört alle Erstgeburt. 4. Mose 3, Vers 39, alle gemusterten Leviten, die Mose und Aaron nach dem Befehl Jahwes nach ihren Familien musterten, alle männlichen von einem Monat an und darüber waren 22.000. Und Jahwe sagte zu Mose, mustere alle männlichen Erstgeborenen der Söhne Israels von einem Monat an und darüber und nimm ihre Zahl auf. Vers 43, und alle männlichen Erstgeborenen nach der Zahl der Namen von einem Monat an und darüber nach ihren Gemusterten waren 22.273. Und Jahwe redete zu Mose und sagte, nimm die Leviten anstatt aller Erstgeborenen unter den Söhnen Israels und das Vieh der Leviten anstatt ihres Viehs, und mir sollen die Leviten gehören, mir, Jahwe. Worum geht es hier? Hier geht es um eine Musterung, eine Zählung des Volkes. Die Erstgeborenen waren 22.000. Dann werden die Leviten gezählt. Die Leviten werden gezählt, das waren 22.000. Dann werden die Erstgeborenen von allen Israeliten gezählt, das waren 22.273. Und jetzt sagt Gott, nimm die Leviten anstelle der Erstgeborenen. Das heißt, du kannst die Erstgeborenen austauschen. Nimmst immer, statt einem Erstgeborenen, gibst mir einen Leviten. Es waren 22.000 Leviten da und 22.273 Erstgeborene. Geht sich das aus? Geht das auf, die Rechnung? Wenn ich für immer für einen Erstgeborenen einen Leviten austausche, welches Problem bekomme ich, Mathematik? Ich habe 273 Erstgeborene zu viel, oder? Es sind ja 22.273 Erstgeborene gewesen und 22.000 Leviten. Jetzt tausche ich die aus. Jetzt habe ich immer noch 273 Erstgeborene zu viel. Was soll ich jetzt machen? Mir sollen die Leviten gehören, und was die Lösung der 273 betrifft, die von den Erstgeborenen der Söhne Israels überzählig sind, über die Leviten, so sollst du je 5 Schekel für den Kopf nehmen, nach dem Schekel des Heiligtums sollst du sie nehmen, 20 Gera das Schekel. Was macht man mit dem überzähligen Erstgeborenen? Die müssen mit Geld ausgelöst werden. 5 Schekel, 5 Silberschekel, das war noch eine ganze Stange Geld damals. Ja? Man musste die also auslösen mit Geld. Normalerweise war eine Auslösung eines Israeliten bei der Musterung ein halber Schekel, aber für die Erstgeborene das Zehnfache, ja, 5 Schekel. Was lernen wir hier? Nun, es wird hier einfach gezeigt, die Erstgeborenen gehören Gott. Anstelle der Erstgeborenen kommen die Leviten dran, der Rest wird ausgelöst, wird gekauft. Jetzt sind die Leviten diese Klasse von Israeliten, die gehören dem Herrn ganz. Die Leviten haben keine andere Existenzberechtigung, als dem Herrn zu dienen. Sie waren für nichts anderes da. Sie gehören ganz dem Herrn. Das waren die Loslösung der Erstgeborenen. Also diese Leviten gehören dem Herrn. Und die Leviten waren dann auch die Diener im Gottesvolk, die an der Stiftshütte dienen mussten. Die trugen die Stiftshütte durch die Wüste und sie hatten Gottesdienst zu leisten. Also im Alten Testament haben wir eine Gruppe von Dienern und die andere Gruppe war einfach das Volk. Im neutestamentlichen Gottesvolk sind alle Christen Leviten. Das sind alle Christen, alle Gläubigen sind Diener des Herrn. Und zwar werden sie Douloi genannt, das heißt Sklaven, Leibeigene. Das heißt, sie gehören mit Haut und Haar ganz dem Herrn. Er hat sie gekauft mit seinem Blut und ihm dienen sie. 1. Korinther 6, Vers 20, ihr wurdet um einen hohen Preis gekauft. 1. Korinther 6, Vers 20. Der Preis war sehr, sehr teuer, den er bezahlt hat. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr wurdet um einen hohen Preis erkauft. Verherrlicht also Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gottes sind, welche Gott gehören. Also das Levitenleben besagt, du gehörst dir nicht selbst. Und wenn ich jetzt Christ geworden bin, dann habe ich eine glückselige Botschaft. Ich gehöre nicht mir selber. Wunderbar. Ich gehöre dem besten Herrn, den es gibt. In bessere Hände kann ich gar nicht fallen. Aber ich gehöre ihm. Ich bin erkauft und genauso wie es die Lebensaufgabe des Leviten war, dem Herrn zu dienen, so ist es die Lebensaufgabe des Christen, dem Herrn zu dienen. Das ist ja interessant, wenn Menschen sich bekehren zu Christus, wenn der Heilige Geist in ihr Leben kommt und man merkt, das neue Leben ist da und sie haben große Freude am Herrn. Was wollen die Christen tun? Wenn einer echt wiedergeboren ist, was will er tun? Er will dem Herrn dienen. Das ist wie ein angeborener Wunsch bei den wiedergeborenen Menschen. Ich möchte dem Herrn dienen. Herr Jesus, ich möchte, dass mein Leben für etwas eingesetzt wird, das das Leben überdauert. Ich möchte, dass aus meinem Leben Frucht hervorgeht für die Ewigkeit. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich zum Glauben kam. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich war da in der Schule. Ich hatte noch ein Jahr bis zum Abitur und Ich war so erfüllt von Jesus Christus. Ich dachte, ich gehöre jetzt dem Herrn Jesus Christus. Ich höre es auf mit der Schule. Ich möchte dem Herrn Jesus dienen. Und zum Glück habe ich das nicht gemacht. Aber der Gedanke war da, ich möchte ganz dem Herrn dienen. Und dann, ich kann mich erinnern, hat einer gefragt, was machst denn du, wenn du fertig bist mit der Schule? Ich dachte, was ist das für eine Frage? Natürlich dem Herrn dienen. Für mich war das so klar wie nur was. Ich möchte dem Herrn dienen, ja. Weiter habe ich gar nicht gedacht. Nun, der Herr, ich musste dann noch 20 Jahre warten, bis es so weit war, dass ich so dienen durfte, wie ich eigentlich wollte. Ja? Aber das waren gute, wichtige 20 Jahre. Ich habe dann studiert und dann bin ich vom Theologiestudium zurück und bin ein Hilfsarbeiter geworden für 3 Jahre in der Textildruckerei mit giftigen Dämpfen und mit furchtbar schlechten Umständen. Aber es war eine gute, gute Schule. Und dann kamen andere Prüfungen und Schulungen dazu, aber das Wichtige war immer, Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte einfach für dich da sein. Und dann habe ich verstanden, ach, das heißt ja nicht vollzeitlich, was heißt denn vollzeitlich dienen? Ich dachte immer, vollzeitlich dienen heißt, da gibt jemand den Beruf auf und dann predigt er halt die ganze Zeit oder tut sonst was. Nein, vollzeitlich dienen heißt, dort, wo der Herr mich hingestellt hat, sagen, Herr Jesus, das gehört jetzt dir mein ganzes Leben. Wissen Sie, es gab einen Tag im Leben von Petrus, da ging er nicht arbeiten, um Fische zu fangen. Kennen Sie den Tag? Es gab einen Tag im Leben von Petrus, da ging er nicht arbeiten, um Fische zu fangen. Er war Fischer vom Beruf. Er saß da und sie haben da ihre Netze gewaschen oder gereinigt, geflickt. Nein, gereinigt haben sie die Netze. Der Herr Jesus hat da gepredigt, Petrus hat zugehört oder auch nicht zugehört. Jedenfalls, als dann der Herr Jesus sagte, sie sollten hinaus, dann hat der Jesus gesprochen mit diesen Fischern und hat gesagt, sie sollen hinausfahren auf den See und sie sollen die Netze werfen. Dann hat der Petrus gesagt, nein, das ist jetzt überhaupt nicht die Zeit. Der dachte sich, der Herr Jesus ist vielleicht ein Spezialist im Predigen, aber ganz sicher nicht ein Spezialist im Fischefangen. Denn um diese Zeit geht man nicht fischen. Und der Herr hat gesagt, fahrt hinaus und werfet das Netz aus. Da hat Petrus gesagt, Herr, auf dein Wort hin fahre ich jetzt hinaus und wirf das Netz aus. Auf dein Wort. Das war der erste Tag im Leben des Petrus, wo er nicht fischen ging, um Fische zu fangen. Wissen Sie, warum er fischen gegangen ist? Weil der Herr gesagt hat, er soll fischen gehen. Er ist nicht gegangen, um Geld zu verdienen. Er ist gegangen, weil der Herr gesagt hat, geh hinaus fischen. Und er ging hinaus fischen, auf den Befehl des Herrn. Und er warf die Netze. Und was war? Sie waren so voll, dass die Netze rissen. Es war so ein großer Fischfang, wie er noch nie hatte. Und was geschah dann? Jesus war im Boot. Dann fiel er auf die Knie vor dem Herrn Jesus und hat gesagt, geh weg von mir, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nicht in deiner Gegenwart sein. Der hat tiefe Sündenerkenntnis, hat ihn erfasst, in dem Moment, wo er merkte, hier ist der Schöpfer, Himmels und der Erde, vor mir, der Herr über die Fische. Und dann hat Jesus gesagt, steh auf, ab jetzt fangen wir Menschen. Du wirst ein Menschenfischer werden. Und dann begann das Leben des Petrus. Und dann erkannte er, der Herr ist nicht nur der Herr über den Sabbat, sondern der Herr ist auch der Herr über den Montag und über den Dienstag und über den Mittwoch. Der Herr ist der Herr über jeden Tag. Und das ist eigentlich gedacht mit Herrschaft Jesu Christi, dass der Herr Jesus einfach Sklaven hat, die ihn lieben und die er liebt und die ihm gehören und die er gebraucht. Und ein Christ möchte dem Herrn dienen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14 und 15. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Was schreibt Paulus, von dem wir am Anfang gelesen haben? Die Liebe des Christus drängt uns, nachdem wir zu diesem Urteil gelangt sind. Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben möchten, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also Jesus starb für alle, die leben, damit die leben, nicht länger für sich selber leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und auferstanden ist, auferweckt wurde. Dieser Paulus hat verstanden. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jetzt hat er verstanden. Die Liebe Christi drängt mich. Ich möchte nur eins, ich möchte für ihn leben. Ich muss mir Gedanken machen über mein Leben. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, was will ich eigentlich, dass aus meinem Leben wird? Will ich eine berufliche Karriere machen? Will ich viel Geld verdienen? Will ich eine goldene Uhr von der Firma bekommen zum Schluss? Was will ich, dass aus meinem Leben wird? Also, wir waren beim ersten Punkt. Der Sklave weiß, dass sein Leib und alles, was er hat, nicht ihm selbst gehört, sondern seinem Herrn. Zweiter Punkt. Ein Sklave gehorcht bedingungslos seinem Herrn und steht ihm jederzeit zur Verfügung. Römer 6, Vers 16, wisset ihr nicht, dass wem ihr euch als Sklaven zum Gehorchen zur Verfügung stellt, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Ob Sklaven der Sünde zum Tode oder Sklaven des Gehorchens zur Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, dass ihr Knechte, Sklaven der Sünde gewesen seid, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Ein Sklave ist dienstbereit, ist völlig verfügbar für seinen Herrn. Er reagiert auf jeden Wink seines Herrn. Er geht sofort, er geht gleich auf die Wünsche des Herrn ein und auf die Bitten und Befehle seines Herrn. Er sagt, hier bin ich. Er arbeitet für den Herrn. Er arbeitet fleißig, er arbeitet zuverlässig. Er arbeitet aufmerksam und umsichtig, treu. Er erkennt, was notwendig ist, und er tut, was getan werden muss. Je mehr er arbeitet, desto besser wird er in seiner Arbeit. Er arbeitet auch dann, wenn die Arbeit ihm nicht gefällt. Er arbeitet einfach, weil er ein Sklave ist. Er kommt auch mit seinen Mitsklaven gut aus. Er weiß, er muss sich mit den Mitsklaven gut verstehen, muss mit ihnen zusammenarbeiten. Er ist nicht beleidigend und negativ und kritisierend. Nicht streitsüchtig und anklagend. Ein guter Sklave ist absolut dem Willen seines Herrn bedingungslos unterworfen. Er hat sein Ohr dem Herrn gegeben. Was heißt das? Er hat sein Ohr dem Herrn gegeben. In der Bibel ist es so, ein hebräischer Sklave, wenn ein Hebräer verarmt und er wird zu einem Sklaven eines anderen Hebräers, eines anderen Israeliten, dann muss er 6 Jahre dienen. Am 7. Jahr darf er frei ausgehen. Da hört die Sklaverei auf. Aber wenn er sagt, es geht mir so gut bei meinem Herrn und ich liebe meinen Herrn, ich möchte bei meinem Herrn bleiben, dann soll er das Ohrläppchen nehmen und es seinem Herrn geben. Dann nimmt der Herr das Ohrläppchen und stellt ihn an die Türpfosten und nimmt einen Pfriemen und durchbohrt das Ohrläppchen, macht ein Loch ins Ohr und das ist das Zeichen, du bist jetzt ein Sklave für ewig. Das heißt, du bleibst bei deinem Herrn. Wenn ich das Ohr des Sklaven habe, dann habe ich ihn ganz. Hier das Bild ist hier natürlich ein Doppelbild. Das Ohr, wir reden ja so auch mit zu unseren Kindern. Gib mir dein Ohr, wenn ich das Ohr des Kindes habe, dann habe ich das Kind. Wenn ich das Ohr habe, dann hört es. Und wenn das Kind hört, dann gehorcht es. Dann lernt es Gehorchen jedenfalls. Also ein guter Sklave hat sein Ohr dem Herrn gegeben und ein gutes Kind hat sein Ohr den Eltern gegeben. Mama, da ist mein Ohr, bitteschön, sprich. Ja. Der Herr Jesus sagt im Psalm 40, Ohren hast du mir gegraben. Psalm 40, Vers 7. An Opfer und Speisopfern hast du nicht Lust. Ohren hast du mir gegraben. Vers 8. Da sagte ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches ist über mich geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, das ist meine Lust. Also ich komme, um deinen Willen zu tun. Der Herr Jesus hat sein Ohr dem Vater gegeben, sagt, Ohren hast du mir gegraben. Vielleicht ist das hier dasselbe Bild, das hier gebraucht wird. Ein Loch hast du mir ins Ohr gebohrt. Ja. Jetzt gehöre ich dir, ich bin dein Sklave. Also als Christen haben wir unsere Ohren dem Herrn Jesus gegeben. Und wir geben sie ihm immer wieder. Sagen, Herr, hier ist mein Ohr. Nimm mein Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Wir müssen Acht geben, wenn in der Bibel lesen wir allerdings, dass nicht jeder, der zu Jesus Christus Herr, Herr sagt, ein Sklave Jesu Christi ist. Nicht jeder, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Wir stellen fest, dass es damals einige Sklaven gegeben, einige gegeben hat, die haben äußerlich gesagt, sie sind Sklaven Jesu Christi, aber sie haben zu ihm Herr äußerlich, Herr, Herr gesagt, aber innerlich waren sie ganz weit weg von ihm. ungerechte Sklaven, böse Sklaven. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Drittens, ein Sklave handelt wie sein Herr und schaut zu ihm auf. Psalm 123, Vers 2. Ein Sklave handelt wie sein Herr und schaut zu ihm auf. Psalm 123, ich lese, siehe, wie die Augen der Sklaven auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Sklavin auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Was heißt das? Die Sklavin und der Sklave, sie schauen, wie macht's der Herr? Und sie schauen genau auf die Hand des Herrn. Oder sie achten auf die Hand, jetzt gibt er mir einen Wink, sagt, bleib stehen, oder komm. Sie schauen, achten genau auf die Hand des Herrn. Genau so sind unsere Augen auf den himmlischen Herrn gerichtet, auf unseren Gott. Der Herr Jesus Christus war so ein absolut vollkommener Sklave. Der hat sich entschieden, ich werde Mensch, er als Gott. Er hat sich entschieden, ich werde Mensch und ich werde wie ein Sklave. Im Philipperbrief lesen wir, er wurde wie ein Sklave erfunden. Ganz Mensch und als Mensch sogar wie ein Sklave. Der hat gedient bis zum Schluss, ja bis zum Tod, bis zu einem Tod an einem Kreuz. Er lebte in völliger Abhängigkeit. Jesaja 50, Vers 7, ich lese das vor. Jesaja 50, Vers 7. Mein Herr, Yahweh, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, also eine Schülerzunge, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich jeden Morgen. Er weckt mir das Ohr. Er weckt mir das Ohr. Vielleicht sollten wir das auch beten, morgen am Montag in der Früh. Er weckt, Herr, weck mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören, wie Schüler hören. Also, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Schüler hören, wie solche, die belehrt werden, hören. Mein Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich bin nicht zurückgewichen. Also, ich habe gehorcht, heißt es. Vers 6, ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber mein Herr, Yahweh, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Und ich weiß, dass ich nicht beschämt werde. Ich habe mein Angesicht festgemacht. Der Herr hat gesagt, ich soll nach Jerusalem gehen. Der himmlische Vater hat gesagt, ich soll nach Jerusalem gehen. Dann gehe ich nach Jerusalem. Um was zu tun? Um zu sterben. Für meine Feinde. Das war der Herr Jesus. Er war ein Sklave, der handelte immer so, dass er auf seinen himmlischen Vater schaute. Er wurde ein echter Sklave, als er auf der Erde war. War gehorsam bis zum Tod, ja zu einem Tod am Kreuz. Wir wollen hier kurz eine Pause machen. Machen dann weiter.